Deutschlandfunk zur Diskussion.
Heute Zukunft der Arbeit, Zukunft der sozialen Sicherheit. Die Diskussionsleitung hat Birgit Becker.
Und ich begrüße Sie. Die folgenden 45 Minuten im Zeichen der Zukunft an einer Stelle, wo sie für viele von uns am ungewissesten ist, am Punkt der Arbeit, der Beschäftigung und damit verkettet am Punkt der zukünftigen sozialen Sicherheit. Ein weites Feld, das bis 20 Uhr offen steht für Wolfgang Ockenfels, Professor für christliche Sozialwissenschaft an der Theologischen Fakultät Trier, für Ernst-Ulrich Huster, Professor für Politikwissenschaft an der Evangelischen Fachhochschule Rheinland-Westfalen-Lippe in Bochum und für Joachim Mitschke, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt. Arbeitsmangel, Unterbeschäftigung als ökonomisches Problem, als gesellschaftliches, als soziales Problem. Das ist, denke ich, durch die rückliegenden Monatsberichte der Bundesanstalt für Arbeit nicht etwa gemildert worden. Eher im Gegenteil, die Entspannungssignale lenken nur mehr deutlicher den Blick auf das seit mehr als 20 Jahren bekannte Phänomen, dass jede Phase auch konjunktureller Erholung einen Sockel, wie es ziemlich technokratisch heißt, einen immer höheren Sockel verfestigter Arbeitslosigkeit zurücklässt. Professor Mitschke, das zum Start. Ist davon auszugehen, dass die neuen, die positiveren Botschaften von der Nürnberger Bundesanstalt im Kern das Problem der Unterbeschäftigung, im Kern das Problem des Mangels am Arbeitsangebot unberührt lassen?
Wir haben das Problem, dass wir in der Arbeitslosigkeit eine praktisch Zweiteilung des gesamten Problems haben. Da gibt es einmal ein in der Tat konjunkturell beeinflussbares Feld von im Bereich der hochqualifizierten Arbeitslosen, aber darüber hinaus haben wir ein strukturelles Problem, nämlich bei den Geringqualifizierten. Und dort haben wir nicht ein konjunkturelles, sondern ein strukturelles Problem, nämlich dahingehend, dass durch die Sockelung der Tariflöhne zusammen mit den Lohnnebenkosten die Kosten der Arbeit für den Unternehmer über den Produktivbeitrag der Geringqualifizierten gekommen sind und dadurch sich ein erheblicher Druck zur Rationalisierung, zur Abbau von Arbeitsplätzen und so weiter ergibt. Wir stellen fest, dass in der Arbeitsmarktstatistik die Personen oder die Menschen ohne Berufsausbildung oder mit nicht abgeschlossener Berufsausbildung die Hälfte der Arbeitslosen stellen. Und in diesem Bereich werden wir durch konjunkturelle Belebung wenig ausrichten. Auch dort wird es einen gewissen Aufschwung geben. Allerdings wird der nur geringfügig sein, weil das strukturelle Problem, nämlich die Disparität, also die Differenz zwischen dem, was der Unternehmer an Arbeitskosten aufwenden muss und dem, was der entsprechende Arbeitnehmer zu bieten, an Arbeitskraft zu bieten und an Produktivbeitrag zu bieten in der Lage ist, weil diese Differenz dadurch nicht berührt wird. Und dort werden wir also weiterhin das Gleiche beobachten, wie wir es seit Jahrzehnten beobachten, nämlich dass auch nach einem Konjunkturaufschwung der Sockel dieser Arbeitslosigkeit weiter sich erhöhen wird. Daran wird ein Aufschwung nichts ändern.
Nun haben Sie im Kern den Bereich der Geringqualifizierten als Problem ausgemacht, das Problem also recht eng umgrenzt, womöglich zu eng umgrenzt, wenn ich mir vor Augen führe, dass es auch die Einschätzung gibt, dass der Arbeitsgesellschaft allgemein die Arbeit ausgeht, also nicht ein Problem der Personen am Arbeitsmarkt besteht, sondern die Arbeitswelt selber in eine Lage versetzt wird, einfach nicht mehr genug Arbeit für alle Nachfrage anzubieten. Diese Einschätzung der Arbeitsgesellschaft geht die Arbeit aus, die stammt von Hannah Arendt und ist mehr als 30 Jahre alt. Sind wir, Herr Huster, vielleicht die Frage an Sie, in dieser Situation?
Ich möchte zu dem, was der Kollege Mitschke gesagt hat, um auch da auf Ihre Frage antworten, noch eins hinzufügen. Es gibt ja ein weiteres strukturelles Problem, nicht mehr der Wegfall der Arbeitsplätze im primären Sektor, also im Landwirtschaft- und forstwirtschaftlichen Bereich, das spielt für Ostdeutschland natürlich noch eine gewisse Rolle, aber vor allem die Verlagerung der Arbeitsplätze vom sekundären zum tertiären Bereich mit der Konsequenz, dass also vom industriell-gewerblichen Bereich hin zum Dienstleistungsbereich, mit der Konsequenz, dass sie natürlich salopp formuliert jemanden, der als Mann bisher im industriell-gewerblichen Bereich tätig war, den können Sie nicht umstandslos, durch welche Umschulung auch immer, plötzlich in den Dienstleistungsbereich oder erst recht in den wirklichen Wachstumsbereich, nämlich die personenbezogenen Dienstleistungen, rüberbekommen. Sodass Sie hier das Problem haben, dass durchaus in bestimmten Bereichen ein Arbeitskräftemangel bestehen könnte. Nur denke, das passt personenmäßig nicht zusammen. Von daher möchte ich dieser These, dieser generellen These, uns würde die Arbeit ausgehen, eigentlich widersprechen. Ich denke, es gibt in dieser Gesellschaft sehr viel Arbeit, Arbeit, die nicht getan wird, gerade im Bereich auch personenbezogener Dienstleistungen. Nur, dass im Regelfalle, dass dort, wo die Kaufkraft da ist, diese zusätzliche Dienstleistung nicht abverlangt wird oder zumindest nicht in diesem Umfange, während dort, wo diese Dienstleistungen durchaus gebraucht würden, nicht die entsprechende zahlungskräftige Nachfrage da ist. Es wäre also darüber nachzudenken, wie man diese notwendige Arbeit dann in anderen Bereichen durchaus finanzierbar macht.
Jetzt habe ich die Äußerungen von Herrn Mitschke noch im Ohr. Wie schließt sich denn Ihre Bestandsaufnahme mit diesem, ja nicht nur von Ihnen, sondern von breiten Kreisen als Kernproblem ausgemachten Bereich der Geringqualifizierung, die nach derzeitiger Nachfragelage auf dem Arbeitsmarkt so besonders chancenlos dasteht?
Also es ist völlig klar und eindeutig, dass also die Geringqualifizierten heute ein besonderes Problem, ein besonderes Risiko auf dem Arbeitsmarkt haben, das ist gar keine Frage. Ist auch richtig, dass also gerade in diesem Bereich enorme Rationalisierungsinvestitionen getätigt worden sind. Allerdings muss ich natürlich irgendwann auch mal fragen, ob diese Rationalisierungsinvestitionen tatsächlich in jedem Falle kostengünstiger sind, wenn ich die gesamtgesellschaftlichen Kosten sehe. Wenn ich also beispielsweise im Dienstleistungsbereich, wo also die gleichen Rationalisierungsmaßnahmen erfolgen, zum Beispiel beim öffentlichen Schwimmbad sehe, dass inzwischen da ein Automat steht, der also dafür sorgt, dass ich rein und wieder rauskomme und die zuvor dort tätige Frau oder Mann oder wer nicht mehr dort ist, dann frage ich mich dafür, aber für ihn Sozialhilfe oder wer weiß was also bezahlt wird, ob das gesamtgesellschaftlich dann günstiger ist. Da habe ich meine ganz großen Zweifel.
Ist das dann immer so zutreffend, von vornherein anzunehmen, dass diese Rationalisierung Potenziale prompt zu Lasten derjenigen gehen, die wir hier so von in dieser Runde als gering qualifiziert bezeichnen? Ist das überhaupt zutreffend?
Also ich meine schon, dass sie in erster Linie zu Lasten dieser Menschen gehen, die keine ausreichende Qualifikation haben. Es ist ja so, dass die Zahl der einfachen Arbeitsplätze gesamtwirtschaftlich etwa 20% der gesamten Arbeitsplätze ausmacht, dass aber der Anteil der Arbeitslosen an der Gesamtzahl der Arbeitslosen 50% ausmacht. Daran sieht man deutlich, es gibt auch entsprechende Untersuchungen, etwa dass Bürger mit irgendwelchen Schulabschlüssen, Facharbeiterabschlüssen, Universitäts- oder Fachhochschulabschlüssen und ein erheblich vermindertes Risiko haben, arbeitslos zu werden. Und insofern geht das in erster Linie ganz klar zu Lasten derjenigen, die wenig Qualifikation haben. Ich habe überhaupt nicht so große Sorge um die Bürger, die eine hohe Qualifikation haben. Sie werden auch sich auf neue Berufe und neue Tätigkeit umstellen können, weil sie dazu methodisch in gewisser Weise gerüstet sind. Es bedarf natürlich einer Lern- und Umschulungsphase, aber sie sind in der Lage, dies zu tun. Dagegen im Bereich der Geringqualifizierten mangelt es ja eigentlich nicht am guten Willen, sich weiter zu qualifizieren. Der fehlt nur bei den wenigsten. Wir führen da immer eine falsche Diskussion mit den Sozialhilfeempfängern, die sich einer Arbeit entziehen wollen. Sondern bei allen Mühen und auch Angeboten, wir praktizieren das ja seit Jahrzehnten, haben diese Menschen oft Begabungs-, Milieu- und Altersgrenzen. Das muss man ganz klar erkennen. Und die Qualifikationsmaßnahmen können nicht entfernt die Freisetzungsschübe auf dem ersten Arbeitsmarkt, nämlich durch Rationalisierung, kompensieren. Und es ist natürlich richtig, was Herr Huster sagt, dass diese Ausgrenzung von Menschen gesamtgesellschaftlich eine ungemein teure Sache im Grunde genommen ist, weil wir dann ja Arbeitslosigkeit statt Arbeit finanzieren. Und deshalb ist das natürlich gesamtgesellschaftlich oder volkswirtschaftlich gesehen keine Lösung. Nur Unternehmen werden sie in einem Marktwirtschaftssystem nicht dazu bewegen können, Leute in Arbeit zu halten und deren Entlohnung über ihren produktiven Beitrag liegt. Und deshalb müssen wir die Rahmenbedingungen für solche Menschen ändern, damit die Unternehmen das tun, was wir gesamtgesellschaftlich erreichen wollen. Das Problem ist eben, dass die Löhne in diesem Bereich sich an die Produktivität anlehnen müssen, dass dann aber vielfach Existenznöte bei den Betroffenen entstehen, die Gesellschaft kompensieren muss durch irgendeine Form der Lohnergänzung oder Grundsicherung.
Ich will noch mal gerne eins zurück. und den Vorwurf in den Raum stellen. Es ist ein, meine ich, neueres Phänomen und es korreliert mit der wachsenden Zahl der Arbeitslosen, dass wir uns fokussieren auf Menschen, die wir als gering qualifiziert bezeichnen. Einsichtig ist es natürlich, anzunehmen, dass das Risiko des Verlustes des Arbeitsplatzes besonders hoch ist bei Geringqualifizierten. Aber mir drängt sich doch der Verdacht auf, dass wir dieses Fokussieren auf einen gewissen Bereich, bezeichnet geringqualifiziert, womöglich nehmen, um auch zu einer gewissen Verantwortungsverlagerung zu kommen. In dem Moment, wo ich Menschen unterstelle, euer Risiko ist besonders hoch, unterstelle ich auch, tut doch was dagegen, damit sich dieses Risiko mindert. Sind wir da auf dem falschen Weg?
Ja, mir scheint, dass der Begriff Qualifizierung sich hier ausschließlich auf die technische, naturwissenschaftliche Form der Intelligenz und der Fähigkeit, sich in dieser Weise fortzubilden, in diesen die Technik vor allem prägenden, die Arbeitswelt prägenden Techniken und dass in der Bevölkerung natürlich diese Intelligenzen sehr ungleich verteilt sind. Und in einer so technisch geprägten Arbeitswelt wie bei uns, wo wir praktisch auch auf eine Art Klassenschema zusteuern. Auf der einen Seite gibt es mehr die pflegenden, die erzieherischen Berufe, auf der anderen Seite die mit Technik Umgang pflegenden Berufe, ist es natürlich eine Krux, sobald die Technik hier Sprünge macht, und wir stehen jetzt vor der dritten oder vierten technischen Revolution, gibt es natürlich Leute, die immer zurückgeblieben sind oder besser gesagt den Anschluss nicht mehr finden, Legastheniker dieses technischen Fortschritts. Und für diese dann eine neue Form der Arbeit zu finden in den bisher üblichen Bereichen ist außerordentlich schwierig.
Hängt auch nur, wenn ich da einhaken darf, vielleicht zum Teil nur am Preis der Arbeit.
Natürlich, es hängt auf der Preis der Arbeit, also das wurde ja im Zusammenhang mit der Standort- und Globalisierungsdebatte klar herausgearbeitet, ist in einer internationalen Konkurrenzwirtschaft eben davon abhängig, dass man der Produktivität angemessene Preise hat und dass wir auch auf eine Art neuer Arbeitsteilung in der Weltökonomie zukommen und wir uns eben konzentrieren müssen. Das ist unsere Stärke, mit der wir bisher auch im Export gewuchert haben. Aber dass wir dann eben auch zubilligen, dass die arbeitsintensiven Produktionsbereiche von anderen Ländern, die technisch nicht so weit vorgerückt sind, übernommen werden. Und wir aber dann eben kompensatorisch neue Arbeiten entdecken oder erfinden müssen, die eben den Leuten, die auch durch Arbeit eben ihren Lebenssinn und ihren Lebensunterhalt finden wollen, ihnen eine Chance zu geben. Und ich glaube, daran hapert es. Wir reduzieren die ganze Diskussion auf eine Erwerbstätigkeit, die hauptsächlich auf die naturwissenschaftlich-technische Sphäre Bezug nimmt und sehen viel zu wenig die anderen Möglichkeiten, die uns noch bleiben, etwa im Bereich der Familie, der Wohlfahrtsverbände oder auch der Gemeinden, des Umweltschutzes. Also die These von der Hannah Arendt, dass uns die Arbeit ausging, die kann schlagend widerlegt werden durch unsere alltägliche Erfahrung.
Gehen uns dann die Unternehmer aus, die diese Arbeit bereit sind zu bezahlen?
Nun, das sind übrigens Unternehmer, arbeiten ja auch. Und die haben kein Recht darauf, die Produkte, die sie herstellen oder herstellen lassen, auch abzusetzen.
Oder gibt es niemanden, der diese Arbeiten kaufen will?
Das ist klar. Da haben Sie vollkommen recht. Die Nachfrage, die ist nicht so finanzierbar, wie das also in den Bereichen der Fall ist, die wir also als Marktwirtschaft oder wettbewerbswirtschaftliche Produktion von Dienstleistungen oder von Waren bezeichnen. Also müsste man vielleicht hier eine Art weiteren Sektor aufmachen, in dem die Arbeiten, die gerade im betreuenden Verhältnis oder die im Umweltschutz zu tun sind oder auch die Verwahrlosung mancher Städte, mancher Gemeinden, da wäre viel zu tun, woran der Markt offensichtlich uninteressiert ist, wo keine kaufkräftige Nachfrage dahinter steckt oder jedenfalls sich nicht genügend artikuliert. Und ich meine, das irgendwie anders zu organisieren und hier Arbeiten zu mobilisieren, das wäre an sich doch eine lohnenswerte Sache.
Es ist natürlich richtig, dass eine Gesellschaft, deren Solidarität verloren zu gehen droht, dass sie wieder betonen muss, Engagement, pflegerisches Engagement, Mithilfe, Nächstenliebe und solche Tugenden. Nur ist das in sich der ökonomischen Arbeitsmarktlösung eine Nischenlösung. Sie wird nicht unser großes Problem lösen können, wie wir die Geringqualifizierten in einer Welt unterbringen, die eben durch Wettbewerb gekennzeichnet ist. Und zwar, wir haben die Grenzen geöffnet, was übrigens ein politischer Akt war. Das ist nicht wie ein Schicksal über uns gekommen, sondern das haben wir ja bewusst so gemacht. Und wir müssen die staatlichen Rahmenbedingungen dieser politischen Vorgabe entsprechend anpassen. Und das Problem wird sich wieder lösen, wenn die Anbieter von billiger Arbeit, die heute uns so große Konkurrenz machen, entweder dadurch, dass die entsprechenden Arbeiter zu uns ins Land streben, oder wenn wir die Grenzen zumachen würden, würden die entsprechenden Waren kommen. Und wir können ja als ein exportorientiertes Land unsere Grenzen nicht wieder durch Schutzzölle und so weiter zumachen. Das wird sich dann lösen, wenn in diesen Ländern die Menschen dieselben Entlohnungs- und Existenzansprüche entwickeln, die wir haben. Aber das ist ein Prozess, der kann 20, 30 Jahre dauern. Wir haben ja solche Entwicklungen beobachtet, etwa die japanische Automobilindustrie ist jetzt nicht mehr bei uns so ein großer Konkurrent, seit die Löhne in Japan gestiegen sind, einfach weil sich die Arbeitnehmer nicht mehr mit Corporate Identity und so weiter zufrieden geben. Und die Konzentrierung auf die Erwerbsarbeit, also jenseits dieser Bürgerarbeit oder wie man das immer nennen will, ehrenamtlichen Arbeiten, löst nicht das Problem, dass diese Menschen den Wunsch haben, in ein reguläres Arbeitsverhältnis zu kommen, also nicht in der Bäckchen, also in der vorschlagenden Bürgerarbeit, in irgendwelchen gemeinschaftsbezogenen Diensten, die übrigens die Unternehmen auch ohne weiteres erledigen können, wenn etwa der Staat Mittel hat, solche gemeinschaftsbezogenen Arbeiten zu finanzieren, dann soll er das durch Ausschreibungen tun und da werden sich genügend Unternehmen finden, die sich an diesen Ausschreibungen beteiligen und dann werden die entsprechenden Arbeitsplätze entstehen. Sie können einfach die Menschen nicht von heute auf morgen umerziehen, wenn Erwerbsarbeit immer noch das vorwiegende Merkmal der sozialen Integration ist, dann werden die Menschen weiter danach streben, Erwerbsarbeit aufzunehmen. Und ich bin auch der Meinung, dass genügend Nachfrage nach diesen einfachen Arbeiten da sind, allerdings nicht zu den derzeit geltenden Preisen. Das heißt, pflegerische Arbeiten in Altenheimen oder in Krankenanstalten und so weiter werden durchaus nachgefragt, aber wer kann die bei den jetzt geltenden Tariflöhnen etwa als privater Haushalt schon zahlen? Und deshalb müssen dort eine Kompensation niedriger Löhne durch irgendeine staatliche Lohnergänzungsleistung erfolgen, damit eben diese Leistungen bezahlbar sind und deshalb auch nachgefragt werden.
Vielleicht können wir das präzise machen. Wenn Sie sagen, hätten wir einfache Arbeiten zu geringerem Preis, würden sie auch mehr nachgefragt, wäre dieser Beschäftigtenkreis auch weniger von Arbeitslosigkeit bedroht. Das ist Ihr Kreislauf, den Sie schließen. Hieße das Lohnniveau so, wie es ist, zu belassen und gegebenenfalls was draufzusatteln? Oder hieße das derzeitige Lohnniveau in sogenannten Leichtlohngruppen muss reduziert werden? Wir kollidieren dann natürlich ganz erheblich mit dem Bereich, wann sind Löhne nicht mehr existenzsichernd? Ja. Ich denke, wir können auch berechtigterweise die Frage stellen, ob es überhaupt funktioniert, dass Arbeit nur so weit herunter subventioniert werden muss, damit sie mehr angeboten wird. Ist das nicht immer nur etwas, was kurzfristig funktionieren kann? Es wird immer jemanden geben, der billiger ist.
Also ich sehe das nicht so. Ich meine, es gibt wenige gesicherte Wahrheiten in der Nationalökonomie. Eine gesicherte Wahrheit besitzen wir in der Tat, dass ein Gut, wie das auch immer sich nennen mag, wenn ein Gut billiger wird, wird davon mehr nachgefragt. Und das ist auch für die Arbeit so, zum Leidwesen der Menschen, die eventuell davon betroffen sind. Und natürlich kollidiert das etwa mit einer gewerkschaftlichen Maxime, dass eben die Arbeit den Mann oder die Frau ernähren muss. Aber das ist eine schöne Welt, die wir uns so nicht aussuchen können. Und wir müssen in der derzeitigen Situation eben damit rechnen, dass die Löhne, die durch Tarife festgesetzt wird, zusammen mit den sehr hohen Lohnnebenkosten, die wohlgemerkt nicht durch die Tarifpartner, sondern durch den Fiskus verursacht sind, über dem Lohn über den produktiven Beitrag liegen. Und solange das der Fall ist, wird es nicht möglich sein, diese Menschen in Unternehmen zu beschäftigen. Da können sie noch so viel Moralappelle machen. Unternehmen sind keine sozialen Veranstaltungen, sondern die arbeiten nach dem Gewinnprinzip. Und wenn sie das aushebeln wollen, müssen sie eigentlich die Marktwirtschaft grundsätzlich ausheben. Darüber kann man diskutieren, aber innerhalb des Marktwirtschaftssystems funktioniert es nicht. Und deshalb müssen die Löhne in der Tat zusammen mit den Lohnnebenkosten sinken auf ein Niveau, dass der Nachfrage nach diesen Dienstleistungen eben angemessen ist.
Wo ist das? Auf dem Lohnniveau Tschechien? Auf dem Lohnniveau
nein,
China?
Nein, das ist durchaus höher. Nein, nein, wir brauchen nicht auf Tschechien. Es gibt ja Leistungen, insbesondere Dienstleistungen, die gar nicht im internationalen Wettbewerb ausgesetzt sind. Also das sind insbesondere gemeinschafts- und personenbezogene Dienstleistungen. Es sind im Reparatur-, Instandhaltungsgewerbe, im Tourismus und so weiter, wo durchaus, wir haben das in der Zukunftskommission der Friedrich-Ebert-Stiftung, wir haben da Sektoren unterschieden, nämlich solche, die eigentlich dem heimischen Markt sozusagen vorbehalten sind und andere, die dem internationalen Wettbewerb ausgeliefert sind. Und in diesem Bereich hat etwa das Institut der deutschen Wirtschaft die erschließbaren Arbeitsplätze auf 4,7 Millionen Arbeitsplätze geschätzt. Es gibt andere...
Dann hätten wir also praktisch rechnerisch die Vollbeschäftigung, wenn dieser Weg denn trüge.
Nicht ganz, weil es werden nicht alle in diese Arbeitsplätze wechseln. Und es wird da immer eine Restgruppe von Menschen geben, die sie auf dem ersten Arbeitsplatz
noch mal gefragt nach der Tragfähigkeit dieser Strategie, Herr Huster.
Also zu der Tragfähigkeit würde ich gerne nachher noch was sagen. Erst einmal was zur Analyse. Also zunächst mal diese generelle Behauptung, Herr Kollege, dass also diese Löhne überhalb dessen liegen, was der Produktivität bringt. Das muss aus meiner Sicht sehr detailliert untersucht werden. Es gibt in der Tat Bereiche im tariflichen Bereich für Ostdeutschland, wo ich wo man dieses also nachweisen kann. Wenn ich jetzt aber gerade wenn Sie den internationalen Wettbewerbscharakter betrachten, auf der einen Seite wird die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft, die über den Produktivitätsfortschritt liegenden Lohnerhöhungen und diese Dinge immer wieder betont. Gleichzeitig haben wir derzeit wieder einen Export hoch, gerade was also den Export anbelangt. Das heißt also, und da kommt der Punkt, was sind denn unsere Hauptexportländer? Es sind ja 60-70% des EU-Länder-Außenhandels ist EU-Innenhandel. Und der Rest geht nach außen bzw. von außen herein. Das heißt, wenn wir hier, und da stimme ich Ihnen ausdrücklich zu, wenn Sie sagen, diese sind ja politische Entscheidungen, dann sind aus meiner Sicht mit dem GATT-Abkommen, dann sind aus meiner Sicht mit Maastricht Entscheidungen getroffen worden, die in der Tat einen weltweiten Handel liberalisieren, aber die sozialen und arbeitsmarktpolitischen Konsequenzen sind außen vor gehalten worden. Und so wie 57 bei den römischen Verträgen damals die Deutschen diejenigen waren, die sozialpolitische Mindeststandards und sowas abgelehnt haben gegenüber französischen Forderungen, sind es jetzt natürlich Schwellenländer, die bei diesen internationalen Abkommen verhindern wollen oder dass solche Standards festgelegt werden. Nur können wir uns, und das ist glaube ich doch ein Punkt, über den sollten wir uns doch einig sein, in einem Gebiet, das außerordentlich viel Reichtum produziert, sollen wir darauf verzichten, hier bestimmte ökologische Mindeststandards, bestimmte Mindeststandards auch etwa bezogen auf Frauenentwicklung, Frauenemanzipation, die ja natürlich auch ihre Konsequenzen in Frauenerwerbstätigkeit zum Beispiel haben können, die eben auch durchaus eines sicherstellen, dass jemand, der in dieser Gesellschaft lebt, in der Tat ein Mindestrecht hat auf Partizipation. Sie haben vorhin das Stichwort Grundsicherung oder so etwas gebracht, wobei man dann fragen kann, ist das nur über Erwerbsarbeit zu erbringen oder ist das auch über andere Dinge zu erbringen? Aber wir sind doch nicht die Sahelzone hier, sondern wir sind ein außerordentlicher Wohlstandsgürtel. Wir partizipieren an der europäischen Integration, sind aber nicht bisher so weit, tatsächlich über Mindeststandards im sozialpolitischen Bereich, im arbeitsmarktpolitischen Bereich, im Rahmen der Europäischen Union zu diskutieren. Das war unter Jacques Delors eine Intention der EU. Das ist damals ausgebremst worden von den drei großen Ländern. Das ist meine Forderung. Wir müssen wieder eine politische Ebene haben, auf der wir über solche Standards diskutieren können. Dann kann ich in der Tat auch wieder sozialpolitische Konsequenzen ziehen. Und das ist für mich die Voraussetzung. Ohne einen solchen wieder handlungsfähigen politischen Raum zu bekommen, sind die Voraussetzungen dafür, über all diese Modelle überhaupt erst zu diskutieren. Denn Sie diskutieren Modelle in einem offenen Raum. Und das kann aus meiner Sicht nicht funktionieren.
Nun ist es ja nicht alleine an einer deutschen Bundesregierung, diese Voraussetzungen zu schaffen.
England, Frankreich. Sie haben das damals abgelehnt. Frankreich, England, Deutschland, das waren die drei Länder, die diese europäische Entwicklung ausgebremst haben. Es waren die skandinavischen Länder, es waren Benelux-Länder, die gesagt haben, wir wollen sowas.
Richtig. Und derzeit haben wir die Situation, dass es im Benehmen einer einzelnen Regierung nicht steht, dieses zu ändern.
Das ist der Punkt.
Wir haben aber unsere Arbeitsmarktzahlen. Was tun wir also bis dahin, bis es auf europäischer Ebene den von Ihnen verlangten Konsens nicht gibt? Es gab ein Stichwort, um das noch anzufügen, von Professor Mitschke, der den Lohn zwar heruntersubventionieren will, aber ihn ergänzen will. Das ist ja dann praktisch die nationale Ersatzlösung, also praktisch aus Mitteln der öffentlichen Hand, draufzulegen, da wo Arbeit so nicht konkurrenzfähig ist.
Ja, das ist die Vorstellung von Kombilohn und so. Die werden ja jetzt diskutiert. Ich halte diese Diskussion auch für berechtigt und außerdem notwendig, solange es uns eben nicht gelingt, europäische Ordnungsstrukturen zu schaffen oder vielleicht auch noch eine Weltwirtschaftsordnung neu zu konzipieren, um diesem Durcheinander innerhalb der Globalisierungsentwicklung einige verantwortbare Grenzen zu ziehen. Aber die Vorschläge von Herrn Mitschke, die setzen ja zweierlei voraus. Wenn er schon mal davon ausgeht, dass die Sache der Arbeitslosigkeit eine Frage des Preises für die als Ware gehandelte Arbeit anzusehen ist. Es setzt nämlich voraus, dass wir auch tatsächlich einen Arbeitsmarkt haben. Dadurch, dass aber jetzt bestimmte Arbeitsmarktkartelle hier im Rahmen der Tarifautonomie, also Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände hier also den Preis sozusagen festlegen, oft im Rahmen eines unsittlichen Vertrages zulasten Dritter.
Damit meinen Sie mit dem unsittlichen Vertrag zulasten Dritter, meinen Sie die Arbeitslosen?
Die Arbeitslosen, die draußen vor der Türe stehen, auch die Konsumenten und die Sparer, es sind sehr viele davon betroffen, zumal der Staat, weil hier im Rahmen dieser Tarifautonomie, wie wir sie bisher kennen, eben diese Lohnhöhe festgesetzt wird. Das ist aber eben nicht nur eine Frage der Tarifautonomie. Man müsste mal fragen, wie weit wir hier in eine Betriebsautonomie hineinkommen könnten, wo tatsächlich sozusagen Knappheiten auch durch den Preis signalisiert werden, den eine bestimmte Arbeit für sich in Anspruch nehmen kann.
Aber wie steht das denn mit den unsittlichen Verträgen zulasten Dritter in Zeiten des Mangels? Sind das dann wirklich noch unsittliche Verträge zulasten Dritter, wenn ich in Zeiten der Massenarbeitslosigkeit als Verein, als einzelner Arbeitnehmer mit einem Unternehmer meine Arbeitsbedingungen aushandeln muss? Womöglich wird das Ganze noch unsittlicher.
Man könnte gerade die Betriebsautonomie an andere Kriterien festmachen. Das ist dann nicht die völlige Individualisierung des Arbeitsvertrages, sondern auch die Berücksichtigung eines kollektiven Arbeitsvertrages, etwa auf Betriebsebene. Die Berücksichtigung eben des Gewinnes eines Unternehmens und auch der Sicherheit der Arbeitsplätze dort. Und da kann man schon Vereinbarungen schaffen, die mehr Flexibilität und auch mehr Sicherheit für die Arbeitsplätze bedeuten. Nur setzt das voraus, dass man hier eine Spreizung der Löhne in Kauf zu nehmen bereit ist. Das ist aber nur die eine Ebene. Auf der anderen Seite sind ja, wir sprechen ja hier von den Lohnnebenkosten, das sind ja die eigentlichen Hauptkosten oder der Hauptposten für diese Kosten, da müsste man den ganzen Sozialstaat praktisch umkrempeln. Das ist eine Voraussetzung, die Herr Mitschke hier unausgesprochen gemacht hat. Aber der Kostenfaktor bei der Arbeit, den zu minimieren, würde eben bedeuten, dass wir den Sozialstaat auf eine ganz neue Weise stricken müssten. Denn die einen sagen, die Arbeitslosigkeit resultiert eben auch daraus, dass der Sozialstaat zu viele Mittel bindet, die also für die Zwecke des Konsums bereitgestellt werden. Und umgekehrt sagen wir, die Krise des Sozialstaats hängt an der Arbeitslosigkeit. Hier beißt sich also die Katze irgendwie in den Schwanz und man muss diese Probleme sozusagen parallel betrachten. Jedenfalls kann man Arbeitslosigkeit nicht isoliert vom Sozialstaat diskutieren.
Darf ich dann in die Runde fragen, wer überhaupt unter Ihnen dreien einen reinen Arbeitsmarkt als Markt will? Zu 100% den Bereich der Beschäftigung in einer Gesellschaft den Marktverhältnissen überlassen will?
Ja, aber das unterstellt ja, dass wir auch in anderen Bereichen nicht auch administrierte Märkte hätten. Das sind doch Dinge, die Werner Hofmann und andere schon vor Jahren nachgewiesen haben, dass schlicht und einfach, also ab einem bestimmten Konzentrationsgrad in der Wirtschaft, wo gehen denn zum Beispiel im Automobilbereich oder so etwas, da sind doch also ganz hohe Sachen, oder wo haben wir denn ein Kartellamt? Also wenn das alles so einfach wäre mit den Marktgeschehen, dann wären wir ja ganz einfach, wir sind doch nicht auf dem Jahrmarkt in Jaroslawl in Russland oder so. Selbst da ist die Mafia dahinter. Also ich möchte auch eigentlich diesem Argument so platt widersprechen, also unsittlichen Vertrag zu Lasten Dritter. Also ich meine, wenn Sie das mal mit Gewerkschaften, die werden ja meistens attackiert, den Unternehmen wird ja nie vorgehalten, wenn sie im Großkonzernbereich also zig Rücklagen haben, die sie nicht investieren, wie Siemens oder andere, sondern es werden also hier im Regelfall die Gewerkschaften damit attackiert. Die Gewerkschaften haben ganz wichtige wirtschaftspolitische Funktionen in unserem Land. Vergleichen Sie das mal mit anderen Ländern. Und gehen Sie mal diese letzten Tarifverträge, wo auf Gehaltszuwachs verzichtet worden ist, um Arbeitsplätze zu sichern. Und derartigen Dinge. Bündnis für Arbeit. Alle diese Diskussionen. Also ich denke mir, da sollte man sehr aufpassen.
Sie kriegen jetzt, Professor Huster, einen Blumenstrauß aus Reihen des DGB.
Nein, das hat mit dem Blumenstrauß nichts zu tun. Wir haben vorhin eine ganz andere nonverbale Übereinstimmung gehabt. Nämlich bei der Frage Reichtum. Wird denn wirklich der Reichtum, der auf diese Art und Weise Wirtschaften erwirtschaftet, wird denn der auch in angemessener Weise, Adam Smith hat gesagt, jeder soll entsprechend seinem Vermögen zu den Aufwendungen des Staates beitragen. Und da können wir doch eine ganz große Asymmetrie feststellen. Es sind doch in der Tat die hier mehrfach inkriminierten Lohnnebenkosten für die staatliche deutsche Einheit und solche Dinge, wo im Grunde genommen die Arbeit, oder nehmen Sie den Bereich Pflege, was hat denn das Pflegerisiko mit Erwerbsarbeit zu tun? Das hätte eine Volksversicherung werden müssen wie in den Niederlanden aus meiner Sicht. Also wir haben immer die Arbeit über diese Lohnnebenkosten teurer gemacht. Das heißt, sie bezahlen eine Mark Lohn und bezahlen 80, 90 Pfennig nochmal Lohnnebenkosten drauf. Und dieses ist zu viel. Dieses ist zu viel. Und ich denke mir mal, dann kommen die Lohnkosten, auch wenn Sie mit Unternehmern reden, es sind im Regelfall nicht die Löhne, es sind die Lohnnebenkosten, die Ihnen Sorge machen. Das sind politische Entscheidungen.
Aber Herr Huster, Sie können doch nicht in Abrede stellen, dass die Gewerkschaften, übrigens auch die Arbeitgeberverbände, die möchte ich hier spiegelbildlich genauso nennen, Arbeitsmarktkartelle sind, die eben den Preis in eine bestimmte Richtung gestalten, dirigieren. Und das ist ja gerade der Punkt, mit dem ich also hier mit Herrn Mitschke ausnahmsweise übereinstimme. Vorausgesetzt natürlich, dass nachher ein Arbeitsentgelt herauskommt, unterm Strich, sei es auch durch staatliche Subventionierung, also das, was die Leute sonst eben als Arbeitslosengeld, als Sozialhilfe ohnehin bekämen oder als Anspruch erheben könnten, dass das sozusagen noch auf den Lohn draufgesattelt wird und man damit eine gewisse Entlastung und vor allem eine bestimmte Signalwirkung erzielen könnte, dass plötzlich dann sich viel deutlicher darstellt, wo Knappheiten und wo Überfülle ist. Diese Marktfunktion ist leider Gottes auf unserem Arbeitsmarkt verständlicherweise, weil wir bestimmte historische Erfahrungen gesammelt haben, zu einer Zeit, als es noch keinen Sozialstaat gab, der hier hätte ausgleichend wirken können. Natürlich, wenn man also einen Arbeiter praktisch wie eine Ware behandelt, das war ja gerade die Kritik von Karl Marx, und es damit zur Verelendung ganzer Klassen führt. Das ist ethisch überhaupt nicht zu rechtfertigen. Die Frage ist nur, wie ein Arbeitnehmer mit seiner Familie über die Runden kommt und auch kulturell am Leben der Gesellschaft teilnehmen kann, wenn es denn eben auf der Marktebene nicht geht, also im Sinne von Leistung für Gegenleistung, das ist die Tauschgerechtigkeit, die sich auf dem Markt im Sinne auch der individuellen Aushandlung von bestimmten Preisen ergibt, wenn das dann eben eine bestimmte Grenze unterschreiten würde, müsste selbstverständlich die Gesellschaft insgesamt dann dafür wieder aufkommen und hier bestimmte... Ich halte das übrigens für vollkommen marktkonform auch, denn wir haben ja jedenfalls im Sinne einer sozialen Marktwirtschaft, halte ich das für ordnungskonform und wäre also der erste Schritt, bevor wir dann also über die von Herrn Mitschke hier angesprochenen Lücken oder Nischen reden, wo vielleicht dann im Sinne von Ulrich Beck Gemeinwesen oder Gemeinwohlarbeiten, Gemeinwohlunternehmer in Erscheinung treten, die praktisch ja dann doch das tun, was also früher übrigens im Dritten Reich, darum dürfen wir über dieses Thema nicht...
Nachdem wir diesen hier nicht anwesenden Herrn so oft erwähnt haben, glaube ich, braucht es auch der Präzisierung, was er eigentlich will. Was ist diese Bürgerarbeit, von der Ulrich Beck, der Münchner Soziologe, spricht? Was ist mit der gemeint, was soll diese lösen? Die Frage in den Raum.
Ja, Bürgerarbeit soll die Projekte in Angriff nehmen, die die Gesellschaft angeblich aus Finanznot oder Desinteresse nicht in Angriff nimmt, in der sich allerdings Bürger, die anderweitig keine Arbeit haben, einbringen können. Und soweit sie übrigens dann keine anderen Einkünfte haben, auch entlohnt werden soll, auch nach den Vorschlägen von Beck. Aber eben das wird nach meiner Ansicht dann nicht funktionieren oder soweit nicht, weil gerade diejenigen, die von Arbeitslosigkeit am härtesten betroffen sind, für diese Arten von Arbeiten entweder gar nicht in Betracht kommen oder sie einfach auch nicht machen wollen, sondern sie wollen ja in die Erwerbsarbeit wegen ihrer Anerkennung, wegen ihrer gesellschaftlichen Anerkennung. Und ich meine, dass dann wieder nur so eine Art Lions Club da entsteht und was früher die feudal, also
die bürgerlichen Frauen,
ja, die bürgerlichen Frauen, und also diese Art von Lösung würde ich nicht begrüßen. Und wenn Sie außerdem nach den Eigenschaften dieses Gemeinwohlunternehmers fragen, und dann muss das ein heroisches Anforderungsprofil sein. Und,
aber zugleich haben wir aber auch zu Anfang gesagt, es gibt Arbeiten, also der Arbeitsgesellschaft geht nicht die Arbeit aus, es gibt Arbeit genug. Ja. Und dann ist es ja naheliegend zu sagen, prima, wenn es Arbeit genug gibt, dann findet eben Menschen, die diese Arbeit tun, und entlohnt sie anders. Entlohnt sie fernab des Marktes, hat doch Charme.
Beck spricht ausdrücklich nicht von Entlohnung, sondern von Belohnung. Ja, das ist im Sinne irgendwie eine Anerkennung, etwas mehr als ein Orden. Es ist eine irgendwie öffentliche Statusanhebung bestimmter Kreise.
Er gilt nicht als arbeitslos, sondern er wird belohnt.
Ja. Aber gerade das wollen ja die Menschen nicht. Die empfinden einen Arbeitslohn durchaus als eine äquivalente Anerkennung ihres Einsatzes und wollen nicht sozusagen im Sinne eines Ehrenamtes und mit einer ehrenamtlichen Entschädigung oder sowas.
Ja, aber bevor ich Menschen auf Sozialamt zum Sozialamt schicke oder in die Arbeitslosenhilfefälligkeit gleiten lasse, was spricht denn dagegen?
Ja, eben gerade nicht. Das will ich ja gerade nicht.
Es gibt also eine vernünftige Beobachtung bei Ulrich Beck, der zu sagen, ich habe also eine gewisse Zeit mit solchen Initiativen zu tun gehabt, es gibt ein hohes Engagement, gerade bei Arbeitslosen, Langfristarbeitslosen, ihre eigene Situation zu managen, zu organisieren, in Selbsthilfeeinrichtungen, derartigen Dingen. Diese Beobachtung ist richtig und verstärkt sich also mit dem, was Sie gesagt haben. Sie brauchen nur morgens um 8 oder um 6 Mal vorm Arbeitsamt zu erscheinen. Da wird alles dementiert, die Arbeitslosen werden faul. Da stehen sie in Schlange und wollen rein. Sie wollen rein. Das heißt also, diese beiden Beobachtungen, die einen, die draußen sind, sie wollen arbeiten, und die anderen, die also so vom Arbeitsamt noch in den ersten Arbeitsmarkt rein wollen, sie wollen rein. Die Frage ist doch nur, kann man diese beiden Dinge miteinander kombinieren? Und da scheint mir doch zu sein, vorausgesetzt immer diese Rahmendaten, von denen ich vorhin gesprochen habe, stimmen. Es gibt doch tolle Berechnungen, Überlegungen, wie man tatsächlich statt Arbeitslosigkeit zu finanzieren, Arbeit finanzieren kann. Und an diese Modelle muss man rangehen. Und ich halte sie auch für praktikabel. Vorausgesetzt, wir haben allerdings einen Sozialstaat, und der muss nicht der Nationalstaat sein, das kann westeuropäischer sein, der einen abgrenzbaren Risikokostenausgleich hat. Sie können nicht in die weltweit, Sie können nicht alle Migrationsströme bei uns aufschaffen und die nachher in Bürgerarbeit
reinlegen. Und bis dahin tun wir nichts?
Das ist eben die Frage. Soll man die Leute vertrösten? Und sagen, also wartet mal bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, bis das hier der Markt sich selber reguliert hat oder nicht, dass der Sozialstaat oder die Tarifautonomie verändert ist. Nein, ich meine, die Leute haben einen Anspruch darauf, dass man ihnen Angebote unterbreitet, sich sinnvoll zu beschäftigen. Ich glaube, wenn also die Mittel dafür vorhanden sind, die ohnehin also durch unsere sozialen Sicherungssysteme gegeben sind, sollte man denen, die im ökonomischen, im Marktwirtschaftsbereich keine Erwerbstätigkeit bekommen können, ihnen eine Chance geben, sich sinnvoll zu beschäftigen.
Und warum tun wir das nicht? Ist das zu teuer?
Das verstehe ich nicht. Das ist eine Frage auch der mangelnden Organisierbarkeit. Wahrscheinlich gibt es in der Tat zu wenig Idealisten, die hier Herr Mitschke eben also bezeichnet hat, oder die hier in der Logik von Herrn Beck, der ja ein Soziologe und kein Ökonom ist, vielleicht denkt er auch etwas zu hoffnungsvoll, dass es doch noch so viele Tugendbolde, Solidaritätsmenschen gibt,
aber dann die
Frage also etwas
an den,
organisieren.
Aber dann meine, die Frage an den Ökonomen, ist es zu teuer, Herr Mitschke?
Also es ist natürlich nicht zu teuer, eine Grundsicherung zu organisieren und die all die Lücken schließt, die wir in Zukunft ohnehin deshalb haben werden, weil sich diese durchgängigen Erwerbsbiografien, die wir bisher kennen, ohnehin nicht mehr einstellen werden. Es wird immer mehr Lücken, Ausbildungsphasen, Erziehungsphasen bei Müttern und Vätern geben. Es wird Zeiten der Arbeitslosigkeit, der vorübergehenden Selbstständigkeit, das wird sich sehr flexibel gestalten und deshalb werden solche Versorgungslücken in Zukunft noch eine viel größere Bedeutung erlangen, Teilzeitarbeit und so weiter oder Arbeitszeitverkürzung, wie es bisher der Fall war. Und eine Grundsicherung könnte auch das Problem der Lohnnebenkosten mitlösen, nämlich diese ganzen Mindestsicherungselemente, die heute in der Sozialversicherung untergebracht worden sind, insbesondere auch durch den Vereinigungsvorgang, also die deutsche Einigung, was da alles in der Sozialversicherung untergebracht worden ist, hat natürlich die Beitragssätze ungemein gesteigert und dadurch die Lohnnebenkosten erhöht. Diese ganzen Lasten sind fehlfinanziert, sie gehören nicht beitragsfinanziert, sodass sie die Arbeitskosten erhöhen, sondern sie gehören steuerfinanziert. Und der Hinweis von Kollegen Huster ist natürlich richtig, dass jenseits des Bestrebens zunächst mal eine derartige Grundsicherung haushaltsneutral zu gestalten, natürlich genügend Mittel vorhanden sind aus Erfassung von Steuerquellen, die bisher nicht herangezogen werden, um aus dieser reichen Nation derartige Programme zu finanzieren. Aber der erste Ansatz ist natürlich in einer augenblicklichen Situation der Haushaltsnot zunächst mal die Haushaltsneutralität. Und das ist also wiederholt durchgerechnet worden. Das letzte Mal ist die Vorschläge, die ich gemacht habe, nochmal vom Generalsekretär des Sachverständigenrats durchgerechnet worden. Und er hat festgestellt, dass also eine derartige Grundsicherung haushaltsneutral oder mit geringen Kosten zu finanzieren ist. Wohlgemerkt sind da immer nicht diejenigen eingesparten Kosten mitgerechnet, die aus der Beschäftigungserweiterung resultieren. Also uns kosten 100.000 Arbeitslose, kosten uns 4 Milliarden Mark. Wenn sie nur 500.000 in Arbeit bekämen, dann wäre das schon billiger, als diese ganze Grundsicherung kostet. Und damit ist also das Finanzierungsargument ist eigentlich nur vorgeschoben. Selbstverständlich setzt ein derartiger Umbau, also Reduzierung der Sozialversicherung auf ihre ursprünglichen Aufgaben, so wie sie Bismarck im Auge gehabt hat, nämlich intertemporale, also Umverteilung innerhalb der Beitragszahler und nicht generelle Umverteilung über die Sozialversicherung, wenn man sie dort reduziert und das, was eine Grundsicherung leisten kann, einer solchen Grundsicherung überträgt, die heute übrigens die Sozialhilfe diese Aufgaben nicht leisten kann. Das ist der entscheidende Punkt, weil sie verschiedene Merkmale hat, unter denen sich ein Arbeitnehmer nie auf eine Ergänzung eines gesenkten Lohns durch Sozialhilfe einlassen wird. Das ist einfach unzumutbar, sondern man muss Bedingungen schaffen für eine Grundsicherung, die Lohneigenschaften sozusagen hat. Also bürokratiearm, sie muss vor allen Dingen unbefristet sein, es müssen keine Ermessensspielräume geben und es muss natürlich auch solide finanziert sein, nicht aus kommunalen Haushalten, die je nach Finanzlage die Leistungen kürzen oder erweitern. Und vor allen Dingen das Wichtigste ist, und das wird bei diesen ganzen Modellen Bürgerarbeit oder Wiedereingliederung von Langzeitarbeitslosen übersehen, eine derartige Grundsicherung muss präventiv sein. Das heißt, sie muss eine Lösung ermöglichen am ersten Arbeitsmarkt, bevor der Mann arbeitslos oder die Frau arbeitslos geworden ist.
Ich würde gerne einen Punkt nochmal ansprechen, nach dem, was Sie eben gesagt haben. Die Bürgerarbeit muss doch ausfallen, gerade für junge Menschen, die aus dem schulischen System herauskommen. Die brauchen doch erstmal eine Ausbildung. Das heißt, da muss eine Ausbildung her. Gucken Sie sich das mal an, was zurzeit bei jugendlichen Ausländern passiert, die keine Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Den können Sie nicht auf einmal Bürgerarbeit anbieten. Das heißt also, das Modell kann ich mir vielleicht noch vorstellen bei den vielen Älteren, die dann also rauskommen. Nur wobei ich natürlich sage, Sie haben das Problem der Arbeitsbiografien angesprochen. Mit 45, 50 Jahren purzeln die doch raus aus ihren Arbeitsverhältnissen. Gut, vielleicht sagt so einer, okay, ich bin bereit, jetzt ehrenamtlich stärker tätig zu werden. Aber doch nicht der Jugendliche, der kapiert, ich habe mich in der Schule durchgewurschtelt, ich kriege aber keinen Ausbildungsplatz, ich kriege keinen Einstieg ins Erwerbsarbeitsleben. Und das ist für mich eine ganz große Problematik. Da sehe ich die zukünftigen Strukturen, demokratischen Strukturen unserer Gesellschaft in Frage gestellt, wenn hier Jugendliche, ganz junge Menschen erleben, wir sind sozialisiert worden hin auf Leistung und auf, dass wir uns anstrengen, und dann tut diese Gesellschaft für uns nichts.
Auch 45 Minuten reichen nicht, um das zu Ende zu diskutieren. Ich danke Ihnen für Ihre Ideen, für Ihre Anregungen. Ich danke fürs Zuhören und wünsche einen schönen Abend.
Sie hörten die Sendung zur Diskussion Zeitfragen im Gespräch, heute Zukunft der Arbeit, Zukunft der sozialen Sicherheit. Die Diskussionsleitung hatte Birgit Becker.
Deutschlandfunk.
Uhr, die Nachrichten. Zunächst die Übersicht. Bundesinnenminister Kanter fordert schärfere Maßnahmen gegen Hooligans.